Ja, Prediger 7, Vers 15 bis 18, dort steht: Beides habe ich gesehen in meinen flüchtigen Tagen. Da ist ein Gerechter, der zugrunde geht in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Ungerechter, der lange lebt in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht vor deiner Zeit stirbst. Gut ist es, wenn du dich an das eine hältst und auch von dem anderen nicht lässt, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Interessanter Predigtext, ne? Wer sich jetzt wundert, dass sowas in der Bibel steht, der ist damit nicht allein. Das Buch Prediger insgesamt ist eins der umstrittensten Bücher in der Bibel, und ich habe noch gar nicht so oft darüber Predigten gehört. Und wenn, dann geht es meistens nach dem Muster: Wir lesen es einmal vor, wir erklären es ein bisschen und dann sagen wir, seitdem Jesus auf der Welt ist und der Heilige Geist, gilt das nicht mehr. Wir nehmen es aber heute so, als würde es in der Bibel stehen. Es steht nämlich auch drin, und als würde es auch noch gelten. Und dann wird es umso spannender. Dann kann man nämlich schon mal fragen, jetzt? Das soll ich predigen? Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise und sei auch nicht allzu gottlos und nicht völlig dämlich. Also am besten ein bisschen von beidem. Das klingt ziemlich genauso, wie ich mir als schwäbisches Kind einen Katholiken aus dem Rheinland vorgestellt habe. Also ihr müsst dazu wissen, ich hatte einen Onkel, der hat bei der Deutschen Post, als es noch Deutsche Post hieß, so ein bisschen Karriere gemacht. Und weil er ein bisschen Karriere gemacht hat, fand er, dass, wenn wir in der Familie zusammen sind, dass er auch am meisten erzählen muss. Und außerdem war er öfter dienstlich dann in Bonn, wochenweise, manchmal auch monateweise. Und wenn er gut drauf war, dann hat er Geschichten über den Rheinländer an sich und im Allgemeinen erzählt. Ich kann das gar nicht so schön wiedergeben. Aber ich kann beschreiben, was so bei mir hängen geblieben ist, so als kleiner Junge. Ja, das sind ja Geschichten aus fremden Welten. Das ist ein bisschen so, wie man auf die Hart geht und die indonesischen Boote anguckt. So war das, was er aus Bonn erzählt hat. Und er sagt, also der Rheinländer, der ist so. Der sagt, et küt wie et küt. Da kannst du sowieso nichts machen. Da bringt es nichts päpstlicher, als der Papst zu sein. Und da singt man doch lieber mit bei dem alten Lied: Wir sind alle kleine Sünderlein, es war immer so, es war immer so. Der Herrgott wird es uns bestimmt verzeihen, es war immer so, es war immer so. Denn warum sollten wir auf Erden schon lauter kleine Englein werden? Englein können wir im Himmel sein, es war immer so, es war immer so. Ich habe mir jetzt verkniffen, das vorzusingen, ich musste es auch googeln, aber ja, vielleicht kann jemand von euch nachher mal die Melodie noch. Nein, also Summe, lass die Kirche ruhig ein paar strenge Regeln aufstellen, das ist in Ordnung. Die finden wir auch grundsätzlich in der Theorie gut. Wir müssen ja in der Praxis nicht alle halten, weil man kann ja immer noch beichten gehen. Und sowas Ähnliches steht da jetzt in der Bibel, oder? Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Echt jetzt? Das soll ich predigen? Keine Angst, ich erkläre natürlich gleich, warum man das ein bisschen anders verstehen muss. Aber ich möchte trotzdem unter uns protestantischen Pastorentöchter erstmal eine Lanze brechen für die Weisheit des Katholiken aus dem Rheinland. So als ganz unparteiischer Außenstehender, der schon mit dem Wuppertaler Karneval überfordert ist und von daher ganz unverdächtig ist, da irgendwelche Sympathien zu hegen. Aber es ist natürlich eine ganz fundamentale Wahrheit über unser Menschenleben. Egal wie fromm wir sind alle kleine Sünderlein, das ist so. Wahrscheinlich oft nicht mal besonders große. Egal wie viel Mühe wir uns geben, und wenn es nicht so ist, dass der Herrgott uns verzeiht und immer wieder verzeiht, dann wird das nichts mit uns. Dann kommen wir wirklich nicht auf einen grünen Zweig. Wir Protestanten halten das ja gerne hoch, allein die Gnade. Aber dann sind wir oft so verbissen damit beschäftigt, alles richtig zu machen und ganz gerecht zu sein und gar keine Gnade zu brauchen. In der Praxis, dass es oft nicht mehr schön ist und manchmal auch nicht mehr gut und auch nicht mehr gerecht. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht selber zugrunde richtest. Das ist im Buch Prediger kein billiger Spruch, bevor man das nächste Bier aufmacht, sondern das ist an vielen Stellen beobachtete und auch manchmal bitter erlebte Lebensweisheit, Lebenserfahrung. Mancher von uns hier kann auch ein Lied davon singen, wie das ist, wenn man es zu doll richtig machen will. Wenn man ganz 100% gerecht sein will und weise sein will, oder wenn man, ich sage das mal bewusst so, wenn man auf Teufel komm raus fromm sein will. Manche von uns kennen Menschen, die sind in Familien aufgewachsen, wo das so war. Da konnte man Lieder singen von der Barmherzigkeit und von der Vergebung, und da konnte man auswendig aus dem Evangelium zitieren. Und es war trotzdem alles verboten und erstarrt hinter 1000 Regeln. Wenn man Wenn man immer mal mit Menschen spricht, die beim Blauen Kreuz arbeiten, dann hört man da von Zeit zu Zeit, dass es da früher die Dunkelblauen gab. Ich sage mal in meiner Sprache, das waren die, die ganz genau wussten, wie schlimm und wie böse der Alkohol ist und das viel genauer wussten, als wie man eigentlich Menschen, die in der Suchtkrankheit leben, neues Leben erschließt. Und was mich persönlich schon lange bewegt, das ist, wie oft in diesen großen christlichen Vorzeigegemeinden, die großen Führungspersonen, wie viele, zu denen viele aufschauen, wie oft das passiert, dass viele von denen ganz plötzlich über ganz banale Dinge stolpern. Wieder Ehen zerbrechen oder Menschen einfach selber unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen. Und das ist ja auch wirklich schwer, wenn du auf der großen Bühne stehst und Tausenden sagst, wo es lang geht und wenn Millionen deine Bücher lesen und deine Videos im Internet klicken. Wer sagt es dir denn dann noch, wenn du die Bodenhaftung verlierst? Wer erinnert dich denn dann noch, dass auch du auf der Toilette die Beine krumm machst? Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Vergiss nicht, dass du ein Mensch bist und ein Mensch bleibst. Und das gilt auch für die anderen, das gilt auch für die, die du vielleicht bewunderst oder zu denen du aufsiehst. Das gilt auch für die, die Leitungsfunktionen haben, und zwar jetzt egal, ob im Beruf oder in der Gesellschaft oder in der Kirche. Es ist nicht gesund, wenn Menschen so tun, als wären sie keine Menschen mehr. Und es ist nicht gesund, wenn wir von anderen Übermenschliches erwarten, egal wer es ist. Politiker machen Fehler und sie dürfen Fehler machen. Chefs sind fehlbar. Eltern sind fehlbar. Väter und Mütter. Und Pastoren sind fehlbar. Vorstände einer landeskirchlichen Gemeinschaft sind fehlbar. Und Prediger sowieso, wisst ihr ja. Burkhard Weber, von dem ich viel gelernt habe, der hatte dafür einen Spruch, der sagte, was zu geistlich wird, das endet im Fleisch. Wenn du zu hoch fliegst, dann stolperst du irgendwann, weil du nicht mehr siehst, dass du die Füße noch auf dem Boden hast. Vergiss nicht, dass du ein Mensch bist. Sei nicht übergerecht und sei nicht allzu weise, damit du dich nicht selber zugrunde richtest. Das gibt es übrigens nicht nur in der frommen Szene, sondern das gibt es überall, wo Menschen Ideale haben und wo Menschen etwas gut machen wollen. Mal ganz von uns weit weg, Beispiel, immer mehr Menschen bewegt das ja, Thema Klimawandel und Bewahrung der Schöpfung, finde ich gut. Und dann ist der eine kein Fleisch mehr und der andere verkauft sein Auto und der dritte verzichtet auf Fernreisen. Finde ich alles gut. Und da hast du vielleicht ein paar Sachen ein bisschen richtig gemacht. Und dann fängst du an und zählst dich auch selber zu den Guten. Und dann merkst du irgendwann gar nicht mehr, dass dein Leben mit deinem Anspruch eigentlich in Wirklichkeit noch lange nicht Schritt hält. Ich habe das mal ganz plastisch erlebt, damals, als das ganz neu war, dass man im Internet seinen ökologischen Fußabdruck berechnen konnte. Ja, man kann sich dann da einloggen und dann gibt man ein, wie groß ist die Wohnfläche, die ich bewohne und wie viel Fleisch esse ich und wie bin ich unterwegs und was konsumiere ich so. War damals ganz neu und ich habe eine Jugendaktion in Potsdam und da war eine Gruppe, die wollte das machen. Habe ich das mit denen gemacht und wir haben da die Werte eingegeben. Das waren, wie das oft so ist in kirchlichen Jugendgruppen, das waren, ich sag mal, Kids aus gut betuchten Elternhäusern, die es ganz richtig und gut machen wollten. Die waren ökologisch bewegt, die haben im Bioladen eingekauft, egal was es kostet, sie hatten es auch, muss man sagen. Und natürlich wohnten die in einem großen Einfamilienhaus fast alle und die Familie hatte ein oder zwei Autos, ist klar. Man fuhr im Sommer ans Meer und im Winter Skifahren, ist klar. Das war dann von der Ökobilanz, als wir alles eingegeben hatten, trotz Bioladen, schon ein bisschen mittelmäßig, muss man sagen. Und da habe ich gesagt, komm, wir füllen den Fragebogen jetzt nochmal aus. Ich habe damals schon in diesem sozialen Brennpunkt gearbeitet und ich habe gesagt, jetzt geben wir mal die Werte ein von den Jugendlichen, die da meine Nachbarn sind, in der Platte. Das waren aus Sicht dieser Jugendgruppe, waren das natürlich oberflächliche Proleten. Ja, die hängen bei McDonald's rum den ganzen Tag, die gehen bei Primark einkaufen. Gut, in Potsdam war es Kick, aber und die scheren sich keinen Deut um sowas wie Bio oder so. Aber die kamen halt aus Familien, die nicht so viel Geld hatten und das hieß, sie wohnten in einer Etagenwohnung. Viel weniger Wohnraum, viel weniger Heizung nötig, weil das von allen Seiten ja mitheizt. Ne? Die hatten kein Auto, die meisten, die konnten sich auch keinen Urlaub leisten. Und siehe da, lass mal den Computer rechnen, die hatten natürlich einen viel besseren ökologischen Fußabdruck. Nicht freiwillig, aber sie hatten ihn. Und als das Ergebnis dann so auf dem Tisch lag, da wurden meine braven und bewusst lebenden Jugendkreisler fast ein kleines bisschen aggressiv. So ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir wollen vieles gut und richtig machen. Aber der Teufel steckt oft im Detail. Und wenn es das einer unter die Nase reibt, das ist nicht schön. Aber man darf das nicht vergessen. Sei nicht übergerecht und sei nicht allzu weise. Und es hat noch eine andere Seite, die uns vielleicht noch ein Stückchen näher kommt. Viele von uns haben Menschen, um die sie sich kümmern. Freunde, Angehörige, Bekannte, Nachbarn und so weiter. Und das machen wir gern. Und ich sag mal, wir sind ja fromm hier, das tun wir für Jesus, das tun wir für die Menschen und ehrlicherweise auch ein bisschen für uns selber, weil es auch schön ist und weil es auch gut ist, das zu tun. Klammer auf, da muss ich mal kurz einen Einschub noch bringen. Machen wir gleich weiter. Aber ich habe letzte Woche gelesen, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie in Auftrag gegeben hat, welche Lebenshaltungen Menschen glücklich machen. Wusste nicht, dass die sich mit sowas beschäftigen, aber sie haben es gemacht. Und das Ergebnis war sehr eindeutig. Je altruistischer Menschen sind, also je mehr Menschen für andere Menschen da sind, desto zufriedener sind sie im Durchschnitt. Es gibt natürlich immer Ausschläge in alle Richtungen, aber im Durchschnitt hängt das ganz klar zusammen. Je mehr du für andere da bist, desto zufriedener bist du. Und umgekehrt, wer vor allem nach materiellen Werten strebt und richtig reich werden will und große Karriere machen will, der ist statistisch gesehen am unglücklichsten. Das fand ich ganz bemerkenswert, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung sowas rausfindet. Aber zurück zum Thema, genau das wollen wir machen. Wir wollen für andere da sein und wir sind für andere da, der eine mehr und der andere weniger. Und das ist gut. Meistens. Und dann gibt es manchmal den Moment, da spürst du, das wird mir jetzt zu viel. Das geht mir jetzt zu nahe. Vielleicht ist es so, dass ein anderer zu viel fordert. Manchmal ist das ja so, dass Menschen auch fast so ein bisschen manipulativ mit uns umgehen und sie drücken auf die Tränendrüse und sie machen uns ein schlechtes Gewissen. Wenn du das nicht tust oder hier nicht für mich da bist, dann geht es mir ganz schlecht. Und vielleicht ist es aber auch so, dass es gar nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern dass irgendeine Situation in mir etwas, mich an was erinnert oder in mir was auslöst, was mir unangenehm ist und ich merke, das überfordert mich. Und dann spürt man, wie man sich aufregt. Dann spürt man, wie man unter Druck kommt. Manche schlafen dann nicht mehr gut, manche wollen gar nicht mehr ans Telefon gehen oder wenn es über WhatsApp läuft oder so, dann hast du immer wieder, kommt eine Nachricht, was machst du denn dann? Ist ja auch unhöflich, gar nicht zu reagieren. Und dann kommt irgendwann der Moment, da muss ich mir was eingestehen. Da muss ich mir eingestehen, ja, ich soll helfen und ich will helfen, aber hier muss ich eine Grenze ziehen. Hier muss ich Nein sagen lernen und mich selber auch schützen. Und ich muss dann vielleicht auch mal sagen, such dir jemand anders, ich kann das nicht oder ich kann es nicht mehr. Und das ist für mich selber ja auch schwer, weil ich habe ja selber von mir das Bild, dass ich gerne für alle da sein möchte und für jeden ein gutes Wort haben möchte, um mir dann zu sagen, an dieser Stelle schaffe ich es nicht. Das ist gar nicht so leicht. Aber wenn wir das nicht rechtzeitig lernen und wenn wir uns das nicht rechtzeitig eingestehen, dann sehen wir uns am Ende vielleicht im Krankenhaus mit einem Herzinfarkt oder mit einem Magengeschwür oder was auch immer und auch damit ist keinem geholfen. Sei nicht übergerecht, sei nicht überengagiert, sei nicht allzu weise, damit du dich nicht selber zugrunde richtest. Doch ich glaube, es ist schon gut, dass das in der Bibel steht. Und das muss man schon auch mal predigen. Vergesst es nicht, dass ihr Menschen seid. Der alte Luther hat gesagt, du kannst das ganze Evangelium in diesem einen Satz zusammenfassen. Wir sollen Menschen und nicht Gott sein. Und dazu gleich noch ein bisschen mehr. Wir sollen Menschen und nicht Gott sein. Bevor wir dazu nochmal kommen, will ich kurz auf die andere Seite eingehen. Die steckt ja im Predigtext auch drin. Das mache ich aber kürzer, weil das für die meisten von euch sowieso keine Fremdworte sind und sowieso plausibel ist, wenn da steht, sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht vor deiner Zeit stirbst. Und wenn in unseren Bibeln im Alten Testament das Wort gottlos steht, dann heißt das nicht sowas wie konfessionslos oder atheistisch. Das war noch gar nicht erfunden, ja, in der Form. Aber was es schon gab und was es immer gibt, das ist diese praktische Gottlosigkeit. Dass Menschen Gott einen guten Mann sein lassen und auf Erden fies und bösartig miteinander umgehen. Das ist meistens gemeint, wenn da gottlos steht. Und für das Alte Testament sind die Gottlosen immer auch Toren. Und das heißt in meiner Sprache Volldeppen. Wirklich. Also das sind Leute, warum sind es Volldeppen? Weil sie nämlich denken, sie kommen damit auf Dauer durch. Und dann wundern sie sich irgendwann, wenn es nach langer Zeit irgendwann aus dem Wald genauso rausschallt, wie sie reingerufen haben. Das dauert manchmal, das kommt nicht sofort, weil die anderen nicht sofort dir alles zurückgeben, sondern die denken erstmal, der hatte heute einen schlechten Tag und dann lassen sie eine Weile mit sich machen und irgendwann kriegst du die Packung zurück. Und dann wundert man sich plötzlich, wenn die Katastrophe, die man gesät hat, wenn die irgendwann tatsächlich eintritt und eintrifft. Und das könnte man jetzt an all den Beispielen von vorhin buchstabieren. Ich will es nicht zu lang machen, nur kurz. Also natürlich kannst du sagen, wenn du so ganz eng fromm aufgewachsen bist, kannst du natürlich sagen, boah, ich habe die Schnauze voll von all den Regeln und Geboten. Ich will leben, ich will nicht mehr eingeengt werden und ich lasse das alles hinter mir. Und das machen ja manche auch. Und manchmal verstehe ich es auch, dass sie es machen. Aber irgendwann merkst du, dass du auch nicht immer die besten Ideen hast. Und dass du dir manches auch eingebrockt hast, was du dir hättest ersparen können, wenn du einen positiven Zugang gefunden hättest. Was da in der Bibel steht an Geboten, an Ratschlägen, an Weisheiten, das ist ja kein Korsett oder kein Gefängnis, das uns klein halten soll, sondern das ist ja ein Wegweiser, der dir helfen kann, dich zu entfalten. Oder natürlich kannst du sagen, boah, das ist ja alles nur Heuchelei mit dem ganzen Gutmenschentum und dann haben sie ihre tollen Rechner im Internet und nachher fliegen sie trotzdem in Urlaub. Die halten sich doch alle selber nicht an das, was sie von anderen verlangen. Also lasst uns fressen und saufen, weil morgen sind wir tot. Klar kann man das machen, aber damit ist das Problem ja nicht aus der Welt. Und wenn wir uns ihm heute nicht stellen, dann morgen. Und morgen wird es wahrscheinlich ein bisschen heftiger. Und natürlich kannst du sagen, boah, dieses ganze sich um andere kümmern, das ist doch alles sentimentaler Quatsch. Man sieht doch, wo die Leute mit dem Helfersyndrom landen. Lass doch jeden erstmal seines eigenen Glückes Schmied sein. Ich muss erstmal schauen, dass ich vorankomme. Klar kannst du das machen. Aber dann gibt's halt auch, sogar vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung belegt, dann gibt's halt auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann einer von diesen unglücklichen und bitteren Menschen wirst, die nur noch sich selber haben. Und irgendwann merkst, dass man mit der Karriere auch nicht kuscheln kann. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht vor deiner Zeit stirbst. Das ist keine moralische Forderung, sondern das ist ein Stück Lebensweisheit. Es führt einfach keinen Weg dran vorbei. Wenn du gut leben willst, für dich und für andere, dann musst du ein Mensch sein. Und Mensch sein heißt Grenzen haben. Ein Mensch kann nicht alles immer, er macht nicht alles richtig, er weiß nicht alles. Und auf der anderen Seite, ein Mensch hat Mitmenschen und es ist nicht alles egal. Und ich sag mal, wenn wir als Menschen gut leben wollen, dann ist Menschlichkeit ganz einfach alternativlos. Anders geht's nicht. Und du kannst auf der einen Seite vom Pferd fallen oder du kannst Gott und Menschen mit Füßen treten und von niemandem einen Rat annehmen. Oder du kannst auf der anderen Seite vom Pferd fallen und überfromm und übergenau und übergerecht sein, als wärst du der liebe Gott in Person. Als müsstest du Gott sein. Oder so heißt es hier am Ende, und das ist hier die Lösung: Wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Das ist das, was der Prediger empfiehlt. Und Gott fürchten, das heißt nicht Angst vor Gott zu haben, sondern das heißt seinen Platz kennen. Wer bin ich denn? Ich bin beides. Ich bin ein winziges Individuum. Ich bin einer von Milliarden. Ich bin einer, der die Welt nie ganz versteht, der nicht dabei war, als Gott sie gemacht hat. Ich bin auch einer, der die Welt definitiv nicht retten wird. Und ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Nicht der Nabel der Welt. Nicht der, der allen anderen alles immer erklären kann und allen helfen muss, weil sie sonst nicht klarkommen. Nicht der, für den alle tanzen müssen, weil er pfeift, sondern einer von Milliarden geliebten Menschen. Und darum darfst du anpacken, was dir vor die Füße kommt. Das ist im Prediger ein großes Thema. Du darfst anpacken, was dir vor die Füße kommt, und du darfst Feierabend machen und du darfst den Sabbat feiern, weil du nämlich nicht unbegrenzt powern kannst, weil niemand das kann. Und darum sollst du Gottes Worte und Gottes Gebote ernst nehmen, weil sie dich klug machen, lebensklug. Und du sollst nicht vergessen, dass diese Worte und diese Gebote immer klüger bleiben als du und dass du nie alles perfekt hinkriegen kannst. Und darum, das ist der Refrain im Buch Prediger, das kommt immer wieder, der Kehrvers: Darum sollst du essen, trinken und dabei fröhlich sein. Und du sollst wissen, wann es genug ist und wann es dir nicht mehr gut tut. Und dass andere auch Hunger haben und auch ein Recht zu essen. Ja, es stimmt definitiv. Wir sind und wir bleiben alle kleine Sünderlein und wir werden keine Engelein. Egal, wie viel Mühe wir uns geben. Und wenn der Herrgott uns nicht verzeiht, dann ist es zappenduster. Ist so. Aber das ist hier nicht einfach ein billiger Grund, noch eine Flasche Bier aufzumachen, sondern es ist ein ganz wesentliches, wichtiges Stück Glaubensweisheit. Es ist die Einladung, dass wir eine gesunde geistliche Balance finden und unser Maß kennenlernen. Denn wir sind Menschen und wir sollen Menschen und nicht Gott sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.